ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist wieder Merit Rehe. Wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre in Brandenburg, dann wäre die AfD mit 37% die stärkste Kraft. Dahinter folgen SPD mit 22% und CDU und Linke gleich auf mit jeweils 12. Das ist das Ergebnis des neuesten Brandenburg-Trends im Auftrag des RBB. Eine Klatsche für die aktuelle Koalition. Andere freuen sich. Landespolitikreporterin Amelie Ernst fasst die Reaktionen zusammen.
Die Brandenburger AfD-Spitze hat zwar keine Zeit für ein Interview, dafür aber Zeit für Videos in sozialen Medien. Die Genugtuung über die Umfragewerte ist Dennis Holoch, dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion, deutlich anzumerken.
Die aktuelle Regierung aus SPD und CDU kommt gerade mal auf 34%. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist also eine der unbeliebtesten Regierungen, die es hier in diesem Land jemals gab. Und wir werden sehen, was 2029 rauskommt. Ich bin mir sicher, da wird die AfD auch in Brandenburg die absolute Mehrheit holen. Und 2029 führen wir dann in Sachsen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg.
Das wollen die Brandenburger SPD und ihr Generalsekretär Kurt Fischer unbedingt verhindern. Die AfD liegt im Brandenburg-Trend bei 37%, die SPD bei 22. Fischer sieht die Ursache dafür nicht unbedingt in Brandenburg.
Wenn Sie mal in alle anderen Bundesländer, auch in alle anderen ostdeutschen Bundesländer gucken, dann sehen Sie ja, dass insgesamt die politische Mitte gerade extrem herausgefordert ist mit den großen Krisen in der Welt, die eben auch Deutschland und auch Brandenburg dann sehr konkret beeinträchtigen. Das heißt, umso mehr weiter verlässlich zu arbeiten, eben gerade auch als neue Koalition Vertrauen zurückzugewinnen, aber das klappt nicht alles in 100 Tagen.
So Fischer im rbb24-Inforadio. Apropos Koalition. Während die SPD bei etwas über 20% stagniert, hat der Koalitionspartner CDU sogar noch mal leicht verloren und liegt nun auf einem Allzeittief von 12%. Auch CDU-Generalsekretär Julian Brüning denkt da zunächst an die Bundespolitik.
Der bundesweite Trend ist aktuell natürlich sehr, sehr schwierig. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Stimmung im Land Brandenburg aus. Das ist doch ganz klar. Denn zentrale Reformvorhaben wurden viel zu lange aufgeschoben. Und auch wir nehmen diese Umfragen im Land sehr, sehr ernst. In den ersten 100 Tagen ist ja bereits auch vieles angestoßen worden. Sicherheit, Bildung und Wirtschaft sind die zentralen Themen, die viele Brandenburgerinnen und Brandenburger besonders bewegen.
Während 12% für die CDU eine herbe Enttäuschung sind, sorgen 12% bei der Linken für Optimismus. Schließlich hatte man 2024 den Einzug in den Landtag noch verpasst.
Also wir freuen uns natürlich über diesen Vertrauenszuwachs, der sich jetzt in den Zahlen abzeichnet. Das ist gar keine Frage. Das zeigt sich, dass wir nach der Landtagswahl, glaube ich, gelernt haben und viel Arbeit geleistet haben. Das ist jetzt kein Ergebnis, was über Nacht entstanden ist. Andererseits muss man auch sagen, es ist nicht so entscheidend, ob die Linke nachher mit 12% in den Landtag einzieht. Entscheidend ist, dass die demokratischen Parteien eine deutliche Mehrheit haben. Und da zeigt die Umfrage auch, da gibt es viel zu tun.
Sagt Linken-Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg. Denn aktuell bräuchte es laut Umfrage für eine stabile Mehrheit ohne die AfD mindestens ein Dreierbündnis aus SPD, CDU und Linken oder Grünen.
Reaktionen auf den neuesten Brandenburg-Trend von Amelie Ernst. Fast ein Jahr nach Prozessbeginn hat er heute sein Schweigen gebrochen. Ein ehemaliger Palliativarzt hat heute vor dem Landgericht Berlin ein Teilgeständnis abgelegt. Er ist wegen Mordes in mehreren Fällen angeklagt. Und trotzdem, viele Fragen bleiben da noch offen. Teile der Anklage sind nämlich auch Taten, die er nicht gestanden hat. Aus Berlin, Gerichtsreporter Ulf Morling.
Erst kurz vor Ende seines Prozesses legt der 41-jährige Palliativarzt und mutmaßliche Serienmörder sein Teilgeständnis in der Gerichtsverhandlung ab. Nicht, weil die Beweislage so erdrückend sei, so der Angeklagte in seiner Erklärung, sondern weil er erst jetzt emotional und intellektuell die Verantwortung für 12 der 15 vorgeworfenen Patiententötungen übernehmen könne. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Er hat sich dahingehend geäußert, er habe das Leid der Patienten nicht richtig gewürdigt. Er habe das nicht aushalten können und habe dann eigenmächtig gehandelt, weil er fälschlicherweise davon ausgegangen sei, dass das Beste für die Patienten gewesen sei. Er habe nun erkannt, dass das falsch gewesen sei und dass er den Angehörigen viel Leid zugefügt hat.
In einigen Fällen hatte der Palliativarzt, nachdem er seine schwer kranken Patienten totgespritzt hatte, auch Feuer in deren Wohnung gelegt. Er habe unter anderem gedacht, jetzt werde er festgenommen. Als Motiv nannte Johannes M., dass er sich zunehmend überfordert gefühlt habe. Bei den Taten habe er Kontroll- und Omnipotenzgefühle gehabt. Ich entschuldige mich für das Leid, was ich gebracht habe, sagte er wörtlich. Das jüngste mutmaßliche Opfer des Angeklagten war 25 Jahre alt. Die Mutter der getöteten jungen Frau verfolgte jeden Verhandlungstag und weinte und wimmerte still während des Teilgeständnisses des angeklagten Arztes. Nebenklageanwalt André Mors.
Meine Mandantin, die Mutter der Getöteten, hat natürlich schon immer auf Antworten gehofft und hätte sich hier heute noch mehr erhofft. Hat aber gezeigt, dass sozusagen sie mit ihren Gefühlen, dass also an dem Tod ihrer Tochter, was nicht stimmt, sie richtig gelegen hat. Was hat ja auch die bisherige Beweisaufnahme ergeben. Und insoweit ist es natürlich ein Baustein für die Verarbeitung dessen, was die Familie, was die Mutter der getöteten Tochter eben noch vor sich hat.
Dass der mutmaßliche Serienmörder 12 der insgesamt 15 ihm vorgeworfenen Patiententötungen in den Jahren 2021 bis 2024 heute einräumt, sehen die Vertreter der Opferangehörigen allesamt als fragwürdig an, wie das Geständnis überhaupt. Rechtsanwalt Markus Lehmann vertritt ebenfalls die Verwandten einer Getöteten.
Ja, er hat die überwiegenden Fälle heute eingeräumt, nicht alle. Und aus meiner Sicht der Nebenklage eben auch nur tatsächlich, weil wir am Ende der Beweisaufnahme stehen und ich diese Fälle auch für erwiesen erachte. Deshalb ist die Frage, was das für einen Wert hat, dieses Geständnis.
Im Juli ist voraussichtlich mit dem Urteil zu rechnen.
Ja, aber auch wenn dieses Urteil dann draußen sein wird, ist immer noch nicht alles geklärt, denn parallel zu dem aktuell laufenden Prozess gibt es auch noch Ermittlungen zu über 70 weiteren Verdachtsfällen. Ulf Morling beobachtet das alles für uns. Bis zu 41 Grad am Wochenende in Berlin und Brandenburg. Für viele ist das eine echte Belastung, vor allem für ältere und kranke Menschen, etwa im Pflegeheim. RBB 24 Inforadio-Reporterin Jessica Wiener hat die Prokurant Seniorenresidenz in Berlin-Friedrichshagen besucht.
Der Rat an die Bewohnerinnen und Bewohner bei der Hitze: bitte nicht rausgehen. Stefanie Böhntke sagt das. Sie ist die Heimleiterin in der Böllsche Straße. Es ist früh am Morgen, als ich mit ihr verabredet bin. Und trotzdem, als ich 7:30 ankomme, läuft mir schon der Schweiß. In Böhntkes Büro etwas Abkühlung, es läuft ein Ventilator. Während wir sprechen, fährt draußen die Markise aus. Sie hat mir erzählt, wie sie auf die nächsten Tage schaut.
Wir schauen natürlich auch besorgt in die Tage, haben aber auch schon Pläne gemacht. Wir haben ein tolles Küchenteam, was gesagt hat, okay, wir stellen die Speisepläne um. Sonntag ist ja eigentlich immer der Tag, wo es irgendwie Braten gibt und irgendwie alles immer ein bisschen deftiger ist. Wir haben jetzt mit den Bewohnern zusammen gesagt, es gibt Kartoffeln mit Quark, also was auch erfrischend ist. Es gibt Kaltschalen, es gibt Eisrunden, es gibt vermehrt Wasserstände überall.
Klimaanlagen gibt es keine, bewusst. Sie verteilen Keime und Viren, fördern Lungenentzündungen, sagt Böhntke. Man setzt stattdessen auf Ventilatoren in allen Zimmern und Gängen und auf die Klassiker: Rollläden runter, Fenster auf bei Nacht, abdunkeln, Stoßlüften. Funktioniert gut. Als ich Hella in ihrem Zimmer besuche, bekomme ich durch den Temperaturunterschied sogar eine Gänsehaut. Hella wird bald 89, sagt sie mir. Sie fühlt sich gut aufgehoben.
Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich brauche nicht kochen, ich muss nicht einkaufen, mir geht's gut hier. Wir werden versorgt und dann ist das doch in Ordnung.
Schwer in Ordnung ist anscheinend bei dieser Hitze auch die Unterstützung von öffentlicher Seite. Die Heimleiterin erzählt, dass es gerade gestern einen Termin mit Mike Penn gab, dem direkt gewählten Abgeordneten von der CDU im Wahlkreis Treptow-Köpenick.
Er hat uns nochmal Kontaktdaten auch mitgegeben. Es gibt so eine Art Hitzeschutztelefonnummer, auch für unsere Mieter. Wir haben ja auch nicht nur Bewohner, auch Mieter vom Service wohnen. Da kann man anrufen, die können einem dann auch nochmal Tipps geben. Die rufen einen auch nochmal an, wenn so Hitzeschutzwarnungen sind. Was muss man jetzt machen, wie muss man agieren? Das haben wir gestern ganz neu erfahren und fand ich ganz spannend.
Aber auch der Schutz der Pflegenden steht in diesem Sommer besonders im Fokus, betont Böhntke. Auch bei ihnen wird darauf geachtet, dass sie viel trinken, etwas langsamer machen. Der Dienstplan ist mit Puffer gebaut, falls jemand hitzebedingt ausfällt. Scarlett Thieke ist Sozialbetreuerin im Heim. Sie organisiert Beschäftigungsangebote, Musikrunden, Einzelbetreuung, Aktivitäten im Garten. Etwas zurückgefahren bei der Hitze allerdings, sagt sie.
Also man merkt schon, da ist sozusagen die Lust ein bisschen eingegrenzt. Ne? Also klar, also geht uns ja selber nicht anders.
Das sollte aber wieder anders werden nächste Woche, wenn die Temperaturen etwas fallen. Die 79-jährige Franziska freut sich dann vor allem darauf.
Dass ich rausgehen kann, laufen kann, weil die Bewegung ist eben das A und O. Und Laufen ist ja schon, wird ja immer weniger und langsamer, würde ich mal sagen. Aber ich möchte rausgehen und ein Stück laufen.
Geplant sind dann auch Wasserspiele im Garten und ein kleiner Pool zum Abkühlen. Bis dahin heißt es aber erstmal durchhalten.
Eindrücke aus einer Seniorenresidenz in Friedrichshagen. Jessica Wiener war das. Ja, und bei dieser Rekordhitze liegt natürlich für alle, die können, ein Ausflug ins Freibad relativ nah. Das Problem ist nur, bei den Berliner Bädern, da gibt es einen Sanierungsstau. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Das Land investiert Millionen. Anke Michel hat dazu recherchiert.
Ein sehr beliebtes Bad ist nach Jahren endlich fertig saniert. Das Stadtbad Schöneberg befindet sich im Probebetrieb und wird am 26. August wieder für alle Badegäste öffnen. Mit einer neuen Rutsche und frischen Fliesen in den Becken. Nächstes Jahr sollen das Paracelsusbad in Reinickendorf und das Wellenbad in Kreuzberg fertig saniert sein. Im Kombibad Mariendorf und im Sommerbad Spandau Süd sollen die Arbeiten 2027 beginnen. In 2 Jahren startet dann die umfassende Sanierung im Stadtbad Charlottenburg. Alte und neue Halle werden modernisiert. Hier entsteht unter anderem eine neue Saunalandschaft und eine Kinderplansche. Die Becken aller Sommerbäder werden nach und nach außerdem Abdeckungen bekommen, um das Wasser gerade zu Beginn der Saison warm zu halten. Berlin habe mit 67 Bädern die größte Badelandschaft Europas. Es habe sich ein Sanierungsstau aufgebaut, der nun angegangen werde, sagte Sportsenatorin Iris Spanger. Ein Drittel der Investitionen stammt aus dem Klimapaket des Landes Berlin. 50 Millionen Euro der insgesamt 600 Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes.
Anke Michel über die Investition in die Bäderlandschaft Berlins. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Meret Reh.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren in der ARD Sounds App.